Ja, dann herzlich willkommen zum letzten Vortrag vor der Mittagspause. Wir haben noch ein paar Minuten gebraucht, um die Technik zum Laufen zu bekommen. Der André wird uns einen Vortrag halten über Zwischenhändler und der André kommt aus Darmstadt und studiert dort Informatik. Ja, viel Spaß beim Vortrag.
Jetzt geht's besser? Okay, hallo. Ich hatte nur kurz Probleme gehabt. Thema heute Zwischenhändler aufdecken und soll halt so ein Einführungsüberblick-Vortrag werden. So, ist zu weit. Genau. Dann fangen wir mal an. Ziele des Vortrags sind, also die Überlegung war, okay, wie kann man es präsentieren? Das Thema ist ja ein bisschen komplizierter. Und die Idee war so, Verständnis der Problematik, mal so kurz erläutern, was ist das Problem mit dem Webbrowsing, wie kann ich verifizieren, auf welche Webseite ich komme, welche Webseite ist es und worauf kann ich dabei achten. So. Genau, mein Background ist, also ich habe damit zu tun, irgendwie im Studium zum einen, studiere IT-Sicherheit in Darmstadt. Auf Arbeit habe ich täglich damit Probleme irgendwie, welche Webseiten brauche ich an, wie haben wir das Zertifikat-Handling gelöst und auf Freizeit habe ich auch Interesse dafür. So. Okay, erste Überlegung ist, wie kommt der Browser eigentlich zur Webseite? Also, wenn ich jetzt meinen Webbrowser aufmache, tippt er irgendwie google.de ein, was passiert da? Und, okay, das geht wieder nicht. Gut, dann machen wir es mal so. Also, wir haben quasi unseren Webbrowser. Ja, tut mir leid, mein Barcom ist gerade außer Betrieb. Also, ich habe den Webbrowser und will jetzt irgendwie eine Webseite aufrufen, dann nehmen wir mal irgendwie example.com und da ja der Rechner mit dem example.com nichts anfangen kann, fragt er halt den DNS-Server, wie ist denn quasi example, also wie ist die Fall, also wo liegt quasi example.com? Ups, wo ist der Stift denn? Da ist der Stift. Also ich schicke zuerst eine Anfrage an den DNS-Server und er antwortet zurück, okay, das ist vielleicht die 1234. Dann weiß ich, okay, ich weiß die Adresse, wo die Webseite liegt. Dann haben wir irgendwo einen Server rumstehen. Das ist dann der Server für example.com. Und dann kann ich dem quasi meine Anfrage schicken. Dann schicke ich hier eine Anfrage. Da sage ich, okay, ich will jetzt hier get irgendwie index. Und dann kriege ich dann von dem Server quasi die Indexseite zurück. So, das ist ganz basic erstmal, wie ich die Sets aufrufe. Natürlich so eine Webseite hatte ich bloß die Indexseite, da gibt noch CSS-Files dazu, sind Grafiken bei. Das heißt, es gibt da zig Seiten, die nachgeladen werden und der Browser nach und nach aufruft und die Seite rendert. So, da wir ja irgendwie HTTPS seit den 90ern nicht mehr so richtig nutzen wollen, gibt es HTTPS, da ist der Aufruf etwas komplizierter. Dann haben wir wieder unseren Webbrowser. Ups. Wir haben unseren DNS-Server, der uns die Anfrage schickt. Das heißt, wir fragen hier wieder, wer ist das? Wir kriegen die Antwort zurück. Und dann haben wir wieder unseren Web-Server. So, die Anfrage hier läuft wieder. Ich schicke eine Anfrage hin. Das ist dann quasi per HTTPS machen wir erst die HTTPS-Verbindung auf und danach HTTP. Das heißt, ich mache quasi so ein Client-Hello. Dann kriege ich von dem Server diverse Anfragen zurück. Ups. In dem Client-Hello verpacke ich zum Beispiel Informationen, welche Webseite will ich aufrufen. Also ich kann indizieren, welchen virtuellen Host ich habe. Ich kann sagen, was für Verschlüsselungsalgorithmen ich unterstütze. Und alle so Informationen stehen da drin. So. Dann der Server antwortet dementsprechend okay mit dem Server-Hello. Text ist hier. Und dann nebenbei schickt er auch noch mit seine Parameter, die er unterstützt. Er schickt dann hierbei noch sein Zertifikat mit. Genau. Und dann sagt er noch den Server Key Exchange und zum Schluss sagt er irgendwie Server Hello Done von seiner Seite aus. Also er schickt mir die Information. dann nimmt der Browser quasi das Zertifikat. Damit sind die ganzen Nachrichten signiert, die der Server schickt, weil ich muss ja irgendwie gucken, was ist denn noch alles Plaintext? Was schickt der Server mir? Stimmt es überhaupt überein mit dem, was ich aufrufen will? Der nimmt die Informationen, verschlüsselt oder signiert die Sachen mit seinem Zertifikat und ich nehme die Daten, packe die wieder zusammen, überprüft die Signatur mit dem öffentlichen Zertifikat, was ich bekomme. Und das ist die große Frage, okay, das Zertifikat sehe ich vielleicht zum ersten Mal, wie kann ich das Zertifikat verifizieren? Und dafür hat der Webbrowser noch ein Trustdoor lokal. Also ich habe quasi noch, der Webbrowser hat ein Trustdoor und dann guckt er halt da drin nach. Okay, das Zertifikat, liegt es da drin? Wenn es nicht drin liegt, habe ich mehrere Zertifikate, kann ich so einen Baum aufbauen, wo ich das Zertifikat finde. Und wenn alles okay ist, dann wird halt das HTTPS-Icon irgendwie grün gerendert, so ein kleines Padlock-Symbol daneben. Und im nächsten Schritt kann ich dann, wenn der HTTPS-Tunnel steht, meine GET-Anfrage machen. GET-Index und der Server schickt mir dann quasi die Webseite zurück. Okay, also das sind so die Grundlagen, wie ich quasi eine Webseite aufrufe. Und der Knackpunkt ist halt, ja, wo sind jetzt quasi die Zwischenhändler, ist ja die Frage aus dem Titel. Und wie können wir uns denn quasi davor schützen oder wie können wir irgendwie überprüfen, ob wir die richtige Seite aufgerufen haben. Jetzt kommen wir mal weiter. Das hatten wir schon. Wo sind die Zwischenhändler? Also die Frage ist jetzt, ein Angreifer, der will ja irgendwie unserem Traffic intercepten. Also der will irgendwie Verbindungen abgreifen, um irgendwie vielleicht, wenn ich Bezahldaten habe, die Bezahldaten umzulenken, dass er das Geld kriegt oder mich auf falsche Seiten lenken oder der will meine Session klauen, die ich irgendwie bei einem Webshop habe oder meine Facebook-Session, lustige Sachen posten. Gibt ja verschiedene Gründe, warum man das macht und verschiedene Interessengruppen. Und wenn wir unseren Browser haben, dann haben wir den DNS-Server wieder. Und wir haben den Webserver. So. Also die erste Möglichkeit, die wir haben, wo wir angreifen können, beziehungsweise wo der Angreifer angreifen kann, ist ja schon bei der DNS-Abfrage. DNS-Abfrage ist auch unverschlüsselt. Es gibt Caching-Resolver, wo man irgendwie falsche Einträge hinterlegen kann. Das wäre ein Punkt. Dann kriege ich halt die falsche IP-Adresse zurück und alles danach, da kann ich eigentlich nichts mehr machen, weil ich spreche ja nicht mehr mit dem richtigen Webserver, mit dem ich sprechen wollte. Das heißt, ich kriege Daten zurück, vielleicht hat er auch ein richtiges Zertifikat bekommen, woher auch immer. Dann bin ich quasi machtlos. Ich kann nur noch irgendwie versuchen, vielleicht mit vorhergehenden Verbindungen zu korrelieren. Ist es die Seite, die ich sonst immer aufgerufen habe oder, ja, was sehe ich jetzt? Sehe ich die richtige? Das ist die eine Möglichkeit und der Server kann ja auch quasi die zweite Verbindung angreifen zwischen, ich mache hier nochmal eine Verbindung rein, also diese beiden Verbindungen oder hier. Was kann der Angreifer da machen? Der kann zum Beispiel sich zwischen uns stellen, das heißt, ich mache eine Verbindung auf und mitten auf dem Weg greift er die Verbindung ab. So, was macht er dann? Der handelt halt mit mir eine TLS-Verbindung aus, über die wir HTTP später sprechen und mit dem Server auch. Ups. So, das heißt, der Man in the Middle, also der Zwischenhändler, der baut zwei HTTPS-Verbindungen auf, einmal zu mir und einmal zum Webserver, mit dem ich eigentlich sprechen will. Was kann er machen? Quasi alles. Kann er alles mitlesen. Und noch kurz, warum wir eigentlich unsere HTTP-Anfragen in so einen TNS-Tunnel reinstecken. Ein passiver Angreifer kann halt den ganz normalen HTTP-Traffic mitlesen. Wenn wir jetzt so einen Hotspot haben, die Hotspots sind da unverschlüsselt, jeder, der mir neben mir im Café sitzt, kann quasi over the air mitlesen, was ich da verschicke und kann die Verbindung aufzeichnen. So, warum ist das kritisch? Dazu müssen wir noch kurz angucken, wie das Session-Handling im Internet, also auf Webseiten funktioniert. So. Ach so, hier ist das TLS-Sense on, dann nehmen wir mal die Folie noch dazu. Und zwar, wenn ich jetzt eine Anfrage schicke, dann baue ich ja eine Verbindung zum Server auf, ich kriege meine Webseite zurück und die Verbindung wird geschlossen. Das heißt, wenn ich eine neue Anfrage an den Server schicke, weiß er gar nicht mehr, wer ich bin. Deshalb hat man sich gesagt, okay, man führt diese Cookies ein. Wenn ich jetzt eine HTTPS-Anfrage habe, habe ich ja quasi den GET-Request. Ich sage, was ich haben will, zum Beispiel Linux-HTML, und ich spreche HTTP 1.1. Dann sage ich noch, für welchen Host es ist, weil auf einem Server mit einer IP-Adresse kann ich ja mehrere Hosts hosten, zum Beispiel für example.com, für example.d und example.net. Dann muss ich sagen, okay, ich will zu example.com. Und jetzt kann ich halt noch irgendwie diesen Cookie mitschicken. Und wie kommt der Browser zum Cookie? Der Browser kommt zum Cookie, indem der Webserver bei der ersten Anfrage den setCookie-Request zurückschickt und da sagt er setCookie und dann gibt er eine ID zurück irgendwie und vielleicht noch einen Lenkparameter, dass wir sagen, okay, wir wollen irgendwie die deutsche Webseite besuchen. Deutsch ist Deutsch. Und wenn der Server in der ersten Anfrage zurückgeschickt, okay, ich habe den Cookie mit der ID 1337 und language.de.de, dann kann ich hier oben halt sagen, okay, mein Cookie hat die ID 1337 und die language.de.de. Deshalb ist es so kritisch, wenn ich halt unverschlüsselt kommuniziere, dass jemand, der mal die Verbindung nur mitliest, sieht den Cookie und kann in Zukunft statt meiner die Verbindung weiterführen. Oder neben mir parallel, dann merke ich es gar nicht. Oder er lockt sich irgendwann aus, dann bin ich auch ausgelockt, weil der Session-Cookie gelöscht wurde. Deshalb ist es das Problem, warum wir eigentlich nicht unverschlüsselte Protokolle nutzen wollen, sondern möglichst TLS drunter für HTTPS. Für Java gibt es ja auch TLS-Unterstützung. Und für sämtliche Sachen eigentlich nicht mehr Plaintext übers Web laufen lassen wollen. Achso, wenn Fragen sind, wir können auch zwischendurch so grobe Verständnissachen klären, ansonsten zum Schluss dann. Weil wenn wir jetzt den Faden verlieren, dann bringt es ja auch nichts. So. Okay. Dann kurz zu TLS Hands-On. Ich hatte eingehend schon erwähnt, was haben wir da eigentlich? Das heißt, wir haben die Verbindung, die ist ja irgendwie verschlüsselt. Das heißt, wir haben irgendwie kryptografische Algorithmen. Wir haben, um die Nachrichten zu signieren, haben wir irgendwie noch so MAC-Algorithmus, das heißt so Message Authentication Code, wo wir sagen, okay, diese Message ist irgendwie von mir, also die Message authenticated. Und wir haben noch ein Zertifikat vom Server. Und wir haben noch so ein Key Agreement Algorithmus, aber den lassen wir mal weg. Obwohl, ja, ist egal. Obwohl, schreiben wir es mit auf, dann ist es vollständig. So, und das ist halt in diesen Nachrichten, die ich vorhin skizziert habe. Ich schicke mein Hello hin, sage irgendwie, was unterstütze ich an kryptografischen Algorithmus, was kann ich an MAC-Algorithmen, und der Server schickt zurück, okay, was kann er. Der Server kann auch festlegen, was er nutzen will. Und dann schickt er ein Zertifikat mit, das Zertifikat will ich validieren. Das gucken wir uns am besten mal im Browser an. Okay. So. Was nehmen wir denn? Gehen wir mal zu den Chemnitzer Linux-Tagen. So, die Verbindung ist aufgebaut, sehen wir. Und drüben oben links sieht man ja das Padlock-Symbol in grün und da steht HTTPS dran. Dann klicken wir da mal drauf und stehen fest, die Verbindung zu dieser Webseite ist privat. Details, gucken wir mal. Dann habe ich gestern Abend festgestellt, im Chromium ist das jetzt eingebaut, dass das so eine Rating gibt, wie sicher die Verbindung ist. Hier steht, this patch is secure, valid HTTPS. Das ist recht gut, also die Verbindung ist gesichert, alle Daten, die wir übertragen, werden HTTP verschlüsselt. Die Frage ist, wie sieht es aus, wenn es nicht so ist? Gehen wir mal kurz auf die Bahn-Webseite. Ah, okay, die geht gerade. Ist auch kein Negativbeispiel, ich habe das vorhin festgestellt. Genau, nehmen wir die Hauptseite. Also die Dreiseauskunftsseite, die ist relativ gut. Da war das grüne Symbol mit diesem Extended Validated Zertifikat, wo der Unternehmensname drin steht. Und hier sehen wir, das ist irgendwie HTTPS, aber das Padlock fehlt und es ist nicht grün. Also Padlock ist das Schlosssymbol. Dann klicken wir hier mal drauf. Sehen hier, die Verbindung ist privat, aber möglicherweise kann doch jemand mitlesen. Details. sehen wir, the patch is not secure und mixed content. Was heißt das? Wir sehen auch diese roten Warnings hier unten. Das gibt einige Ressourcen, die nicht über HTTPS nachgeladen werden. Und das gibt im Zweifel auch Einfallstore, wieder anzugreifen. Aber ist schon besser, als irgendwie komplett über HTTP zu sprechen. Weil die Anfrage, die ich jetzt machen würde, von wo nach wo ich fahren will, wäre schon mal abgesichert. Bloß irgendwie die Daten zu Drittanbietern sind vielleicht nicht verschlüsselt für Tracking-Zeug, Werbekram oder was die auch immer da machen. Also ist nicht böse gemeint, es ist halt, gibt sehr, sehr viele Webseiten, die dieses Problem haben und ist teilweise auch nicht trivial abzustellen, weil irgendwie Drittanbieter, wenn man APIs nutzt oder also Werbung einblenden will, die bieten halt nicht irgendwie vernünftige Möglichkeiten an, das sicherer reinzusourcen. Okay. Hier, die haben ein gültiges Zertifikat, dann gucken wir uns mal das Zertifikat an. Also das Zertifikat, das ist ja das, was der Server mir am Anfang geschickt hat. Da haben wir einen allgemeinen Namen drin, das ist für chemnitzer.linux-tage.de ausgestellt. Sehen wir oben in der URL, steht es auch drin. Okay, das passt schon mal. Erstes Kriterium, sieht gut aus. So, dann Organisation, Organisationseinheit ist egal, eine Seriennummer, das ist für uns direkt so als Mensch auch egal. Dann können wir gucken, von wem wurde es ausgestellt. Das wurde von Startcom ausgestellt. Das ist halt eine CA, die relativ günstig Zertifikate ausstellt. Genau, die Organisation ist egal. Interessant ist noch, wann wurde es ausgestellt. Das wurde halt irgendwie am 10. September letzten Jahres ausgestellt. Und es ist ein Jahr gültig, bis zum 10. September dieses Jahr. Das heißt, wenn wir am 11. September die Seite wieder besuchen und keiner Zwecke ausgestellt, dann wird es auch nicht mehr als sicher angezeigt. Dann gibt es ja noch diese Fingerabdrücke in SHA-256 und SHA-1. Das ist bloß, damit der Browser irgendwie das kürzer überprüfen kann. Was früher ganz nett war, meine Bank hat mir zum Beispiel damals, als ich mit Online-Banking angefangen hat, auch diesen Fingerprint geschickt. Das heißt, ich hatte auf dem Papier, auf dem Postweg bekommen, welches Zertifikat mich da erwartet. Was ich sehr nett fand, weil dann kann ich als Mensch auch überprüfen, ob ich das Zertifikat, was ich bekommen habe, richtig ist und nicht irgendwie auf dem halben Weg da eins ausgetauscht bekommen habe. Das ist so eine Möglichkeit, wo wir beim Thema wären, wie kann ich die Zustände aufdecken. Ich kann diesen Fingerprint nehmen, der vergleichsweise kurz ist und den irgendwie überprüfen mit Daten, die ich auf anderen Wege bekommen habe. Vielleicht per Post irgendwie oder ich habe mir mal notiert irgendwie für meine Online-Banking-Seite, was habe ich letztes Mal gesehen. Ich konnte den Fingerprint so die letzten drei Zeilen auch mal auswendig, weil ich dem nicht vertraut habe, dass ich wirklich auf die Banking-Seite gekommen bin. So, gucken wir auf Details. Da stellen wir fest, chemnitzer-linux-tage.de ist irgendwie das dritte Zertifikat. Was kommt denn da drüber? Da drüber kommt ein Intermediate-Zertifikat von Startcom. Und was kommt da drüber? Da kommt das Hautzertifikat von Startcom. Die Idee ist, dass das quasi immer so auf verschiedenen Ebenen passiert. Das heißt, es gibt ein Root-Zertifikat, was die CA sich ausstellt. Das ist halt noch relativ lange gültig, wenn wir gucken. Gültigkeit nicht vor, von 2006 bis 2036. Also es ist 30 Jahre gültig, weil es relativ lange ist. Das heißt, wenn mit dem Zertifikat irgendwas passiert, der Private Key geht verloren oder irgendjemand rechnet sich den Private Key aus oder was auch immer, dann müssten die es austauschen. Was heißt austauschen? Die müssten quasi zu jedem Webbrowser auf der Welt gehen und sagen, okay, das alte Zertifikat ist nicht mehr gültig, wir wollen jetzt ein neues reinpacken. Kann man machen, ist aber sehr aufwendig und die Frage ist, ist halt relativ schlecht machbar. Also das wäre quasi der Worst Case für die CA, weil die können dann kein Zertifikat mehr verkaufen. Dann gucken wir uns mal das Zwischenzertifikat an, das Intermediate. Das ist von 2007 bis 2022 gültig. Also ist schon knapp die Hälfte wesentlich kürzer. Und im Vergleich zu einem Jahr, was unter Zertifikat gültig ist, halt so der Kompromisslösung. Das heißt, die CA leitet oder stellt sich ein neues Zertifikat aus, signiert es. Und mit diesem neuen Zwischenzertifikat werden die End-User-Zertifikate ausgestellt, die quasi an die Kunden ausgegeben werden. Der Vorteil ist, wenn das Intermediate-Zertifikat irgendwie kompromittiert wird, dann revoziert man das. Das heißt, alle Zertifikate, die dann damit erstellt wurden, sind ungültig. Aber man kann ja relativ unproblematisch ein neues Intermediate-Zertifikat ausstellen, was der Browser immer noch vertraut. Weil dann ist halt der zweite Schritt einfach ein anderer. So. Ja, und hier sind die Informationen nochmal ähnlich dargestellt wie in der Kurzübersicht. Wir haben eine Version, wir haben eine Seriennummer, wir haben diesen Algorithmus, wir machen quasi SHA-256 mit RSA. Also die Nachrichten werden mit SHA-256 gehasht und dann RSA verschlüsselt zur Überprüfung und so. Genau. Wenn wir nochmal im Chromium direkt gucken, dann haben wir auf der Verbindungsseite auch nochmal ein bisschen Informationen dazu. Was für TLS-Versionen wir verwenden, 1.2, 1.2 ist gut, ist das Neueste, was es gibt. SSL 1.2.3 sollte man nicht mehr benutzen, TLS 1.0 ist auch nicht mehr so richtig toll. Und hier unten steht noch, dass wir quasi die Nutzdaten mit AES 128 verschlüsseln. So. Genau. Das heißt, wir haben quasi den kryptografischen Algorithmen. Das wäre hier... Kommt, ist es weg. Das wäre hier das AES 128. Damit sind Nutzdaten verschlüsselt. Dann der Schlüsselaustausch ist ECDHE mit RSA. Das ist einfach bloß, wie man auf den initialen Session Key sich vereinigt. Und ja. Okay. Das war es allgemein, wie man jetzt quasi erstmal sich im Browser das vorstellen kann. So, Zertifikate Endpoint haben wir auch gerade gemacht. Wir haben uns angeguckt, was enthält ein Zertifikat, also was für uns relevant ist. Wie können wir es überprüfen? Wir können auch mal auf die Reiseauskunftsseite gehen. Hier sehen wir im Vergleich zu unserer Linux-Tageseite, die ja bloß das grüne HTTPS hat mit dem Padlock-Symbol, dass hier DB Vertriebs GmbH drin steht. Was hat es damit auf sich? Und zwar hat man im letzten Jahrzehnt festgestellt, dass einfach die Weise, wie man Zertifikate anzeigt und wie man die Firma überprüft, die ein Zertifikat haben will, suboptimal ist. Man ist darüber gegangen, dass man normale Zertifikate, also der Bestellprozess läuft ungefähr so ab, dass ich mich bei der CA registriere. Die überprüft grob, ob ich irgendwie, also wer ich bin. Vielleicht muss man sich mit Ausweis ausweisen, wenn man irgendwie lokal in seinem Land unterwegs ist. Wenn man jetzt aber, weil es zu Startcom geht, die sitzen in Israel, da kann ich jetzt nicht vor Ort hingehen. Wie überprüfen die das denn? Ganz einfach, wenn ich sage, okay, ich will ein Zertifikat für example.com haben, dann wollen die wissen, ob mir wirklich example.com gehört. Und die schicken dann einfach eine E-Mail an postmaster@example.com. Also man kann dann zwischen 3, 4 E-Mail-Adressen auswählen, man kann keine eigene angeben. Und dadurch, dass man keine eigene angeben kann, kann man quasi beweisen, dass man ja Zugriff auf die eins von den 3 Postfächern hat, die sie angegeben haben. Das ist halt relativ simple Validierung, da ja E-Mail jetzt auch unverschlüsselt ist, kann ich auch E-Mails abfangen und mir so mit Zertifikate erschleichen. Deshalb haben wir diese EV, diese Extended Validation Zertifikate eingeführt, was auch nur juristische Personen quasi erlangen können, wo man sich als Firma dann einen größeren Audit hinterziehen muss. Das heißt, die rufen einmal an, die wollen irgendwie gucken, ob die Postanschrift steht, ist man vielleicht irgendwie in Google Street View gelistet. Also das ist ein bisschen, ob man wirklich existiert und die Firma, die man behauptet zu sein, auch wirklich ist. Ja. Sonst, der Rest sieht ähnlich aus. Gucken wir mal ab. Genau, hier steht jetzt auch die Organisation mit drin, im Zertifikat. Und Symantec hat sogar hier ein richtiges Class 3 Extended Validation Intermediate Zertifikat. Das heißt, Symantec stellt die EV-Zertifikate mit einem anderen Intermediate-Zertifikat aus als normale End-User-Zertifikate. Was ja nicht verkehrt ist, damit man die verschiedenen Geschäftsbereiche quasi entkoppelt. Und die Gültigkeit ist auch wieder so 1-2 Jahre, von 2015 bis 2017, gut, 3. So. Okay. Dann waren das die Grundlagen dazu. Jetzt ist die Frage, wenn ich nachts um 1 oder 12:30 vor meinem Rechner sitze, irgendwie im Webshop bin, irgendwie ein Gadget klicken will oder ein Geschenk für die Freundin übermorgen, was halt per Express noch morgen ankommen sollte, was kann ich da machen? Wie kann ich überprüfen, ob ich jetzt wirklich irgendwie auf der Kriminalitätsseite, auf der Bahnseite bin oder auf dem Webshop meiner Wahl? Zum einen gibt es da Notardienste. Das heißt, man hat sich überlegt, okay, wenn ich jetzt zu Hause sitze, wir haben uns davon angeguckt, wo man angreifen kann, vielleicht wird jemand, der in einem anderen Land sitzt, in einem anderen Kontinent sitzt, gerade nicht angegriffen. Das heißt, ich kann ja Ehemann oder einen Dienst, der wo in einem anderen Land sitzt, fragen, was für ein Zertifikat sieht er, und die Zertifikate abgleichen. Damit kann ich dann gucken, okay, werde ich gerade angegriffen, ja oder nein. Ist natürlich die Frage, okay, wie viele Notare muss man befragen, wo sollten die sitzen, vielleicht wäre mein Nachbar jetzt ein schlechter Kandidat, weil über die gleiche oder ähnliche Leitung, die gleichen Provider ins Internet geht. Und das Problem daran ist, ich verrate halt irgendeinen Dritten, was für Seiten ich aufrufe. Weil wenn ich jetzt irgendwie auf die Reiseauskunftsseite gehe, dann frage ich den ja, was siehst du für die Reiseauskunft? Das heißt, er weiß, wo ich hinsurfe. Ist halt die Frage, ob man das wirklich machen will, immer, oder ob man das vielleicht nur in speziellen Fällen macht. Dann ein anderes Problem ist, Zertifikate haben eine Gültigkeit, die laufen irgendwann aus. Das ist die Frage, okay, ich habe letztem oder vor einem Monat vielleicht noch ein anderes Zertifikat als heute gesehen, jetzt wurde das Zertifikat ausgetauscht. Ist das jetzt schlimm oder nicht? Vermutlich ist es nicht schlimm, weil das Zertifikat alte ausgelaufen ist und neues ausgestellt wurde. Da kann man aber Notardienst nicht mehr benutzen, weil der andere Notar sieht vielleicht das gleiche Zertifikat wie ich, gerade jetzt, aber es ist ja neues. Und wurde der Server angegriffen, wurden wir alle angegriffen. Deshalb gibt es temporale Logs, die speichern halt über den Verlauf der Zeit, welche Zertifikate im Verlauf der Zeit gesehen wurde. Das heißt, vielleicht haben die vor einem Monat auch das alte Zertifikat gesehen und jetzt sehen sie auch das neue. Dann kann man ableiten, okay, das Zertifikat wurde vielleicht wirklich nur ausgetauscht, also vom Servicebetreiber. Und die andere Sache ist, was der Servicebetreiber machen kann, sogenanntes Zertifikatspinning, dass er sagt, okay, wie den Cookies zu setzen, sagt er, ich will dieses Zertifikat benutzen. Das macht Google in seinen Google macht das für die eigenen Browserprodukte zum Beispiel und für seine eigenen Domains. Die fange ich da an. Wenn ich jetzt auf google.de gehe mit dem Chromium, dann ist in dem Chromium hinterlegt, welche Zertifikate Google gerade benutzt. So, das heißt, wenn ich jetzt so irgendwo bin in einem Hotspot Internetcafé und die wollen irgendwie meine Verbindung abfangen und mir anzeitig unterjubeln, dann wird der Chrome die Verbindung zu google.de nicht aufbauen, weil er weiß, das Zertifikat, was er jetzt da als das Falsche, was er angeboten bekommt, ist definitiv nicht gültig. Das ist halt so ein Pinning-Algorithmus. Der ist halt proprietär von Google für die Google-Produkte und die Google-Domains. Es gibt aber auch andere Extensions dafür, da gehe ich nachher drauf ein. So, was gibt es da jetzt im Speziellen? Das gibt als Browser-Plugin HTTPS Everywhere. Das hat zwei Ziele. Zum einen versucht es auf Basis von einem Regelsatz mit regulären Ausdrücken, soweit ich weiß, Seiten, die ich aufrufe, von HTTP auf HTTPS umzuleiten. Das heißt, wenn ich ganz normal auf bahn.de gehe und er weiß, okay, bahn.de kann auch HTTPS, dann fängt er die Verbindung ab und leitet es auf HTTPS um. Also die Anfrage nur, nicht die Datenstrom. Ist auch lokal in meinem Browser. Das ist das eine, das heißt, ich bin damit ein bisschen sicherer unterwegs. Und zum anderen haben die auch so Notar- und Log-Service eingebaut. Das heißt, die prüfen auch, welche Zertifikate werden da gesehen und ob die diese Notardienstfunktion halt. Dann gibt es noch Konvergenz. Konvergenz ist ein Projekt, was 2013 schon so halbtot war, so ähnlich wie Perspective. Also die wurden mal so zwischen 2010 und 2013 aus dem Boden gestampft. Nette Idee eigentlich, aber dann irgendwie wieder vernachlässigt. Und davon ist HTTPS Everywhere noch das aktivste. Und Check My HTTPS, das will, ist ein neues Projekt, was ich letztens entdeckt habe. Das prüft halt mit dieser Check My HTTPS Seite, ob das Zertifikat das ist, was die ausliefern, also nur für deren Service. Das ist halt so ein kurzer Test, ob jetzt jemand meinen ganzen Traffic interceptet oder ob ich ja normal ins Netz komme. Wenn ich jetzt aber dem Angreifer bloß bestimmte Domains für Facebook oder Google abgreift, hilft der Service nicht weiter. Da muss man wieder auf Notardienst zurückgehen. Und dann gab es noch eine Initiative, dieses Certificate Transparency. Das ist eine Initiative von Google gewesen, die gesagt haben, okay, Notardienste sind ganz nett, haben aber das Problem, zum einen ist mein Verbindungsaufbau langsamer, ich muss ja erst jemanden fragen, der vielleicht auf einem anderen Kontinent sitzt, was siehst du, das sind 200 Millisekunden hin, 300 Millisekunden zurück, der muss ja selbst auch nochmal die Seite aufrufen, also das dauert ein bisschen, dann ist vielleicht noch eine Sekunde zusätzlich, und dann wird man schon langsam ungeduldig. Und deshalb sagen die, okay, wir machen diese temporalen Logs, dass die sagen, okay, wenn eine CA ein neues Zertifikat ausstellt, muss das veröffentlicht werden. Und man kann dann nachgucken, wo das Zertifikat ausgestellt von der CA und wann und von wem, für wen. So grob die Geschichte. Das ist auch in dem Chrome mit drin. Wenn wir hier gucken, Da steht hier drin, gültige Informationen wurden vom Server bereitgestellt. Bei der Webseite kann ich leider nicht markieren. Und bei der Linux-Dark-Seite steht dann hier, DIP hat keine Informationszertifikatstransparenz bereitgestellt. Das heißt, es gibt dann so ein, noch eine kurze Information irgendwie in der Anfrage mit drin, von welcher Log das ist. Also so richtig in der Sinn, also naja, es ist ein nettes Projekt, man kann damit was machen, aber so Alltag hilft dann, glaube ich, jetzt auch noch nicht weiter. Vielleicht, wenn es weit verbreitet ist, kann man sagen, okay, man erzwingt es, dass man irgendwie diesen Audit-Log braucht, aber sonst geht so. Also meine Empfehlung dazu wäre, dass man sagt, okay, wenn man wirklich unsicher ist, dann kann man mal so spontan Notar befragen. Aber so immer mitlaufen lassen würde ich es nicht, allein wegen der Privatsphärengeschichte. Ich verrate jemandem, wem was ich anbrause und es dauert dann länger. So, für das Pinning. Da gibt es einmal einen IETF-Standard, diesen RFC 7469. Das ist dann halt ein HTTP-Header, wo man sagen kann, okay, ich will jetzt dieses und dieses Zertifikat benutzen. Also man kann auch einen Rollover-Prozess gestalten, damit ich sage, okay, als Zertifikat läuft aus, ich announce das neue mit. Und wenn der Webbrowser dann sieht, es wurde ein anderes Zertifikat ausgeliefert, würde die Verbindung nicht aufbauen. Also ich kann die Warnung auch nicht wegklicken. Ja, kommt man zwar nicht auf die Seite, vielleicht will man dann auf die Seite auch gar nicht rauf, wenn der Browser die Verbindung ablehnt. Ein anderes Projekt ist, was ähnliches wie Convergence und Perspectives, mal 2012 herum gestartet wurde, ist Tag.io. Das verfolgt einen ähnlichen Ansatz wie dieses HTTP Public Key Pinning, ist aber anscheinend auch irgendwie tot. Also da gibt es immer so Initiativen, wo man sagt, okay, man will irgendwie das Web besser machen, neue Ideen, und dann wird es vernachlässigt. Da muss man gucken, was man dann irgendwie langfristig unterstützen will. Ja, das war's dann eigentlich auch. So grob. Ja. Dann können wir zu den Fragen übergehen. Gibt's Fragen? Keine Fragen. Ja. Also der Punkt war, für diese erweiterten Zertifikate, wo der Unternehmensname drin steht. Also in den letzten 10 Jahren wurde ja die Darstellung von dem HTTPS massiv geändert in den Webbrowsern. Und der Name steht nur drin, wenn es halt ein EV-Zertifikat ist. Das heißt Extended Validation und dass die Firma, die das Zertifikat bekommen hat, halt erweitert validiert wurde. Nicht bloß, wir schicken eine Mail an postmaster@bahn.de, sondern wir gucken auch irgendwie, steht das im Handelsregister, wir rufen da mal an, wir wollen mit dem Geschäftsführer sprechen, alles so Geschichten, um zu validieren, dass das wirklich, also die juristische Person auch wirklich existiert. Als Privatperson kann man das Zertifikat zum Beispiel nicht erlangen, müsste ich halt eine GmbH oder eine UG gründen oder ähnliches. Ah, eine eigene CA, oh, das ist spannend. Also wenn du eine eigene CA haben willst, mit selber Zertifikaten ausstellen, das kannst du machen. Da musst du aber quasi zu jedem Dienst, also jeden Software-Vendor, der so ein Trustdoor bereitstellt, das sind halt die Betriebssysteme und die Browserhersteller zumindest, hingehen und sagen, okay, ich will das reinbringen. Dafür kann ich das CA Browser Forum empfehlen.
Gucken wir mal kurz.
Es gibt dieses CA-Browser-Forum, da haben sich verschiedene CAs und Browserhersteller irgendwie zusammengeschlossen, um so Richtlinien zu entwickeln. Da ist auch das EV-Zertifikat entstanden, die Richtlinien dafür. Also kannst du probieren, ich würde es dir nicht empfehlen, das ist verschwendete Zeit. Wenn du natürlich sagst, okay, du willst für eine interne Nutzung zu Hause oder einer Firma irgendwie ein internes CA aufsetzen, kannst du gerne machen. Kein Ding. Ja. Andere Fragen? Ja.
Ist es mit der Verschlüsselung allgemein? Ich habe letztens gehört, dass es halt immer noch häufige Probleme gibt, dass halt die Verschlüsselungsalgorithmus runtergehandelt wird.
Ah, okay, ja, ich weiß, was du meinst. Achso, die Frage wiederholen. Okay, die Frage war, es gibt ja immer Meldungen, dass die Verschlüsselung auch runtergehandelt werden kann. Das heißt, man announced quasi, man kann irgendwie super toll AES mit richtig gut signiert. Und dann wird es irgendwie abgegradet auf irgendwie, ja, was gibt es in RC4 noch, was ja irgendwie jetzt definitiv kaputt ist. Also in dem TLS 1.2 ist es definitiv drin, es gibt so Downgrade Prevention Tickets, dass es irgendwie sichergestellt wird, dass ein höherer Standard genutzt wird. Also für TLS 1.0 gibt es diese Angriffe und für aktuelles TLS eigentlich nicht. Aber das Problem ist, da muss der Dienstanbieter quasi aktiv werden. Also als Nutzer hat man darauf wenig Einfluss, welcher Verschlüsselung, also welche TLS-Version jetzt benutzt wird. Gucken wir mal kurz. Also ja, also was das die zum einen machen, die verändern ja immer die Darstellung von den Webseiten. Wenn wir jetzt sehen, irgendwie, das EV-Zertifikat ist richtig dickgrün, da sehen wir sofort, da ist irgendwas grün, das kann gut sein. Bei der Seite sehen wir so ein bisschen unterschwellig, okay, da ist auch was grün, wenn ich drauf achte. Und wo wir vorhin den Mixed-Content hatten, da war es grau gewesen. Also ich kann es quasi nicht mehr unterscheiden von einer normalen HTTP-Verbindung, wenn ich nicht direkt hingucke. Das heißt, für den User wollen die halt das UI, also die User-Interface so schaffen, dass schlechte Konfigurationen wirklich auch schlecht dargestellt werden. Suchmaschinen sagen ja auch irgendwie, okay, wir wollen mindestens so und so ein Setup für das HTTPS haben, damit wir es besser ranken. Das heißt, Seiten mit einem guten HTTPS-Setup sind auch in den Suchmaschinen besser gerankt inzwischen. Und zu den Sachen, was für Verschlüsselungen die nicht mehr akzeptieren, die haben jetzt, glaube ich, probiert, diesen SHA-1-Signaturalgorithmus zu deprecaten. Also, dass der auch als unsicher gerendert wird. Oder die Verbindung nicht mehr aufgebaut wird. Haben sie probiert, haben es, glaube ich, zurückgerudert. Ich glaube, Mozilla hatte da was gemacht Anfang des Jahres. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Story war. Aber die mussten dann zurückrudern, weil einfach noch irgendwie das zu weit deployed ist. Und wenn die User halt die Seite nicht mehr aufrufen können, müssen sie halt einen anderen Browser. Und es ist halt der Spagat zwischen dem User irgendwie ein sicheres Webbrowsing zu ermöglichen und Market Share. Also wenn ich jetzt dem User zu sehr gängle, dass er gar keine Verbindung mehr aufbauen kann, weil irgendwie 50% der Setups, die draußen existieren, gar nicht sind und irgendwie schlecht konfiguriert, da wird er halt den anderen Browser nutzen, mit dem man die Services auch nutzen kann. Das ist halt so ein Spagat und die geben sich Mühe, manchmal mehr, manchmal weniger, aber es wird besser. Ja. 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 Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also die Frage war, wenn man jetzt diesen Mixed Content sieht, dann ist das ja ergraut. Also es ist eine HTTPS-Verbindung, die eigentlich sicher sein sollte oder könnte, aber wird nicht mehr sicher gerendert. Und welche Möglichkeiten hat man jetzt gegenüber den Drittanbietern, da irgendwie aktiv zu werden? War das richtig so? Ach so, oh, okay, so rum. Ja, das geht dann schon Richtung quasi Angriffe gegen den Browser. Das ist jetzt nicht so direkt Scope von dem Vortrag gewesen, da bin ich auch nicht ganz in Form. Aber was man zum Beispiel machen könnte, wäre, dass man irgendwie versucht, diesen Cookie abzugreifen. Dass man versucht, mit diesem Set-Cookie-Befehl den Cookie auch für andere Domains oder für ähnlich klingende zu setzen. Das wäre eine Geschichte. Oder dass das Problem ist auch, dass also wenn jetzt die Connection zum Werbetreibenden unverschlüsselt ist, dass ein Angreifer diese Verbindung angreifen kann und dann vielleicht auch Schadcode oder Skripte einschleusen kann, womit er dann auf der Seite wild rumskripten kann. So eine Angriffe kann ich mir vorstellen. Wenn euch das Thema brennt, installiert, es gibt von dem Ivan Ristek auch dieses Buch Bulletproof SSL und TLS. Da sind auch in den ersten zwei Chaptern diese Angriffe mit skizziert und relativ gut erklärt. Also das ist so relativ gutes Werk zu der Thematik, das auch aktuell ist und aktualisiert wird. Das letzte Release ist irgendwie von letzter Woche, also das ist schon up to date. Da geht es auch um so Angriffe. Noch weitere Fragen? Ja.
Also keine Fragen, sondern zwei Kommentare. Zum einen, also hat man durchaus als Nutzer auch die Möglichkeit, den Browser einzustellen, wenn ich mir ein Wort nicht vertraue oder nicht vertraue. Also das, was du
So.
wenn dann die andere Seite nur als vier anbietet, dann kriegt der Browser einfach ab und sagt, ich kann mit der anderen Seite gehen, alle Wörter aushandeln, kurz entscheide du jetzt.
Ja, gut.
Was relativ, also gern gemacht wird, das heißt, es wird einfach zu bezahlen, das heißt, alle rauszunehmen, dann kann ich, also kurz hat man so viel, man hat keine SL,
ja, gut, stimmt. Ergänzend kann man auch sagen, man kann auch diesen Trustor mit den Root-Zertifikaten aufräumen. Da kann man auch sagen, den Zertifikaten vertraue ich nicht mehr. Die Ziffern kann man natürlich auch aufräumen, ja. Habe ich vergessen, stimmt. So. Was noch was? Sonst wären wir durch.